Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, guten Morgen und herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der BMW Group zum zweiten Quartal 2020. Bei uns sind heute Oliver Zipse, Vorsitzender des Vorstands der BMW AG, und Nicolas Peter, Mitglied des Vorstands der BMW AG, verantwortlich für Finanzen. Die Herren werden Ihnen zunächst einen Überblick über die Geschäftsentwicklung geben. Im Anschluss haben Sie daran Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Damit übergebe ich das Wort an Herrn Zipse. Bitte schön.
Guten Morgen auch von meiner Seite, meine Damen und Herren. Die letzten Monate waren geprägt von den massiven Auswirkungen der weltweiten Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie. Für die BMW Group gilt dabei aber, wir haben trotzdem im ersten Halbjahr ein positives Konzernergebnis vor Steuern erzielt. Und wir haben das Unternehmen stets am Laufen gehalten, mit dem Effekt, dass alle Fahrzeugprojekte wie geplant auf den Markt kommen werden. Klar ist aber auch, es bleibt eine große Unsicherheit, denn niemand weiß, wie sich die Lage in den einzelnen Ländern und Weltregionen angesichts der Corona-Pandemie weiter entwickeln wird. Sie alle kennen aber auch BMW. Wir stellen uns verantwortungsvoll den aktuellen Herausforderungen. Wir planen realistisch auf der Basis valider Daten und verfolgen entschlossen unsere langfristigen Ziele. Das alles macht uns verlässlich. Drei Beispiele dazu. Was zeichnet unser weltweites Produktionsnetzwerk aus? Flexibilität, Flexibilität und nochmals Flexibilität. Wir haben die Produktion im Lockdown schnell heruntergefahren und aber ebenso schnell wieder hochgefahren. Wir richten unsere Produktion streng auch weiterhin nach der Nachfrage aus und wappnen uns für verschiedene Szenarien. Zweitens, gemeinsam mit dem Betriebsrat haben wir ein Maßnahmenpaket verabschiedet, um unsere Personalkosten zu senken. Unsere Tradition der konstruktiven Zusammenarbeit hat sich erneut bewährt. Das ist mir hier sehr wichtig zu erwähnen. Wir nutzen natürliche Fluktuation und unterbreiten freiwillige Angebote. Bei jungen Auszubildenden ändert sich nichts. Wir stellen erneut auf dem hohen Niveau des Vorjahres ein. Parallel zu den Personalmaßnahmen haben wir unser Performance-Programm grundlegend nachgeschärft und bis Ende 2021 verlängert. Ganz oben auf der Liste steht absolute Kostendisziplin für alle Ressorts. Zugleich steigern wir die Performance des Unternehmens, indem wir Marktpotenziale voll ausschöpfen, die Produktgestaltung optimieren und deutlich effizientere Prozesse und Strukturen installieren. Neue Initiativen zu strategischen Baukästen oder Effizienz in der IT wurden zusätzlich ergänzt. Und drittens, bereits zu einem frühen Zeitpunkt der weltweiten Corona-Pandemie im März haben wir eine Guidance gegeben und diese Anfang Mai entsprechend der globalen Entwicklung angepasst. Nach dem ersten Halbjahr bleibt unser Ausblick auf dieser Basis stabil. Wir bestätigen unsere Ziele für das Geschäftsjahr 2020. Eine zweite Infektionswelle ist hier nicht eingerechnet, ebenso wenig wie eine länger anhaltende und tiefgreifende Rezession in wichtigen Märkten. Wie erwartet haben die weltweiten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie im zweiten Quartal voll auf unser Geschäft durchgeschlagen. Unser Absatz ging um ein Viertel gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum zurück. Nun erholen sich die Märkte jedoch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und Intensität. In China konnten wir im zweiten Quartal bereits wieder mehr Fahrzeuge ausliefern als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Zuwachs beträgt 17%. In Europa und Amerika lagen unsere Auslieferungen noch tief im Minus. Jetzt kommt es darauf an, wie robust der Aufwärtstrend ist und wann die einzelnen Märkte nachziehen. Einen klaren Lichtblick signalisiert der Monat Juli. Unser Absatz Automobile auf Group-Ebene lag hier deutlich über Vorjahr. Im Vergleichsmonat 2019 fand der Dreier-Modellwechsel in China statt. In Deutschland entfaltet sich die Senkung der Mehrwertsteuer positive Wirkung. Zum jetzigen Zeitpunkt blicken wir vorsichtig, aber durchaus zuversichtlich auf das zweite Halbjahr. Die neuen BMW-Modelle 2er Grand Coupé, 4er Coupé, 5er, 6er Grand Turismo und iX3 sowie die Plug-in-Hybride X2, 3er Touring und die 5er Reihe werden weitere wichtige Impulse setzen. Was uns aber ebenso Rückhalt gibt, ist, die BMW Group ist ein kostenbewusstes und gleichzeitig finanzstarkes Unternehmen. Hinter uns liegen 44 Quartale in Folge mit Gewinn. Darum können wir auch unter den Bedingungen und Unsicherheiten von Covid-19 gezielt in unsere Zukunft investieren. Im September eröffnen wir den ersten Meilenstein unseres Großprojektes Fit Future, wie geplant. Bis 2050 erweitern wir in erheblichem Umfang unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten am Standort München und auch bei der Elektrifizierung kommen wir bestens voran. Trotz der Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie haben wir im ersten Halbjahr mehr, also absolut mehr elektrifizierte Fahrzeuge verkauft als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Über 61.600 Fahrzeuge bedeuten einen Anstieg von 3,4%. Im Monat Juli gab es einen regelrechten Push. Unsere elektrifizierten BMW- und Mini-Modelle liegen mehr als 50% über Vorjahr. Für das Gesamtjahr bewegen wir uns beim Absatz in Richtung der Marke von 200.000 elektrifizierten Fahrzeugen. Besonders beliebt sind unsere Plug-in-Hybride, die wir bei BMW in allen Segmenten anbieten. Dies zeigt, wir sind auf dem richtigen Weg. Und schon jetzt können wir selbstbewusst feststellen, wir erreichen und übererfüllen das gesetzte CO2-Ziel in der EU für dieses Jahr. Dazu senken wir unsere Emissionen in der Flotte um mehr als 20%. Auch die Fördermaßnahmen in den einzelnen EU-Staaten entfalten hier Wirkung. Und wir stehen zu unserem Wort, alle Plug-in-Hybride und alle E-Modelle kommen wie geplant auf den Markt. Insbesondere unser vollelektrischer Mini ist heiß begehrt. Und noch in diesem Jahr folgt der BMW iX3 zunächst für unsere chinesischen Kunden. Unser erstes vollelektrisches Sports Activity Vehicle überzeugt in mehrfacher Hinsicht. Eine elektrische Reichweite von über 500 Kilometer nach NEFZ und 460 Kilometer nach WLTP. Unser selbstentwickelter und selbstproduzierter Antriebsstrang inklusive E-Motor ohne seltene Erden. Und die neueste Version des BMW Operating System 7 inklusive Over-the-Air Updates. In München laufen gerade unsere Electric Days. Die Vertreter der Medien können die gesamte Bandbreite unserer elektrifizierten Fahrzeugpalette selbst erleben und erfahren, inklusive des neuen BMW 545i, der ab Herbst verfügbar ist. Sie können vor Ort E-Drive Zones ausprobieren und wie Sie wissen, unterstützen wir aktiv unsere Kunden, damit sie ihre Plug-in-Hybride umweltgerecht nutzen. Unsere Elektrooffensive ist Teil unserer neuen Unternehmensausrichtung. Und für mich gehören Premium und Nachhaltigkeit untrennbar zusammen. Unsere Mobilität, wie alles andere auch, hat dann eine Berechtigung, wenn sie nicht im Gegensatz zu einem intakten Planeten als Lebensgrundlage der menschlichen Zivilisation steht. Gerade herausragende Produkte sind umso begehrenswerter, wenn sie nachhaltig sind und wir sie mit einem guten Gewissen nutzen und konsumieren können. Darum erweitern wir den Scope unseres verantwortlichen unternehmerischen Handelns. Wie nachhaltig werden unsere Fahrzeuge hergestellt? Welche Rohstoffe stecken darin und wie werden diese gewonnen? Welche Umweltbilanz haben unsere Fahrzeuge, während die Kunden diese nutzen? Und was geschieht danach, wenn die Lebensdauer endet? All diese Fragen sind essentiell für den Geschäftserfolg von morgen. Wir finden Lösungen und verringern so unseren ökologischen Fußabdruck auf substanzielle Weise. Das ist ein großes Rad, das wir drehen, verbunden mit einem hohen Anspruch, der von uns enorme Anstrengungen erfordert. Denn wir wollen nicht erst in der fernen Zukunft einen Unterschied machen. Mir ist wichtig, dass wir hier und heute messbar handeln. Wir setzen uns hochambitionierte Ziele für die aktuelle Dekade. Diesen Handlungsrahmen können wir überschauen und auch selbst verantworten. Dazu, wie bereits kommuniziert, werden wir Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung im gesamten Unternehmen verankert und verzielen. Das gilt zum einen für alle Ressorts, vom Einkauf über Entwicklung und Produktion bis hin zu Vertrieb und Verwaltung. Und zum anderen gilt das auch für das Top-Management. Die Vergütung hängt zukünftig auch davon ab, was wir in diesem Feld tatsächlich erreichen. So heben wir Nachhaltigkeit auf eine völlig neue Ebene und schaffen ein integriertes BNW-Mindset. Wir reduzieren CO2 substanziell über die gesamte Wertschöpfungskette. Als Basis haben wir die Werte des Jahres 2019 zugrunde gelegt. BMW war in der Vergangenheit in vielen Aspekten Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und als Vorstandsteam wollen wir uns daran messen lassen, was wir erreichen. Unsere Ziele bis 2030 lauten, die Nutzungsphase ein Minus von 40% CO2 pro Fahrzeug zu erreichen, für die Produktion ein Minus von 80% CO2 pro Fahrzeug und in der Lieferkette minus 20% CO2 je Fahrzeug, und zwar als Trendumkehr eines eigentlich steigenden CO2-Werts im Zuge des Hochlaufs der E-Mobilität. Über diese Bandbreite wollen wir insgesamt die CO2-Emissionen je Fahrzeug um mindestens ein Drittel senken. Das sind mehr als 40 Millionen Tonnen weniger CO2 weltweit bei jährlich rund 2,5 Millionen Neufahrzeugen. Damit sind wir die Ersten in unserer Industrie, die sich konkrete Ziele zur CO2-Reduktion über den gesamten Lebenszyklus setzen. Lieferkette, Produktion, Nutzungsphase und auch darüber hinaus. All das tun wir auf Basis der Vorgaben der weltweit anerkannten Science-Based Targets-Initiative, der wir uns anschließen. Sie berechnet Reduktionsziele für Treibhausgasemissionen auf wissenschaftlicher Grundlage und will Standards für die Unternehmenspraxis schaffen. Zunächst zu unserer Fahrzeugflotte. Wir bauen die E-Mobilität weiter kräftig aus. In 10 Jahren wollen wir insgesamt mehr als 7 Millionen elektrifizierte Fahrzeuge ausgeliefert haben, 2/3 davon voll elektrisch. 2023 bieten wir 25 elektrifizierte Modelle an, darunter auch eine voll elektrische Variante des nächsten BMW 7er Generation sowie von X1 und 5er. Bei all diesen Baureihen werden die Kunden zusätzlich wählen können zwischen Plug-in-Hybrid, effizienten Diesel und Benziner mit 48 Volt Technologie. Power of Choice bleibt unser Treiber für nachhaltige Mobilität. Wir nehmen die Kunden mit und bieten ihnen passgerechte Optionen. Nun zu unseren weltweiten Standorten. Hier muss man wissen, seit 2006 haben wir die Emissionen je Fahrzeug in der Produktion bereits um mehr als 70% reduziert. Damit haben wir mehr erreicht als jeder andere in unserer Industrie und gehen nun den nächsten Schritt. Unser neues Ziel für unsere eigenen Standorte liegt sogar unter dem Pfad von 1,5 Grad Erderwärmung. Wie gelingt uns das? Ab diesem Jahr beziehen wir an allen BMW-Standorten weltweit ausschließlich Grünstrom. Wir setzen in der Produktion konsequent Data Analytics-Methoden ein. Und wir bauen erneuerbare Energiequellen an allen Standorten aus. Dazu zählt auch grüner Wasserstoff, den wir in der Logistik einsetzen. Die restlichen CO2-Emissionen neutralisieren wir ab 2021 vollständig über entsprechende Zertifikate. Und worauf konzentrieren wir uns in der Lieferkette? Hier muss man wissen, mehr E-Mobilität führt in der Lieferkette automatisch zu mehr CO2-Emissionen pro Fahrzeug, denn die Herstellung von Hochvoltspeichern ist sehr energieintensiv. Diesen systemimmanenten CO2-Anstieg in der Lieferkette um rund 40% bis 2030 wollen wir nicht nur stoppen. Wir kehren den Trend um und wollen den CO2-Fußabdruck unserer Lieferkette um 20% absenken. So schaffen wir die nachhaltigste Lieferkette unserer Industrie. Für die Vergabe von Aufträgen im Rahmen unserer 60 Milliarden Euro umfassenden Einkaufsvolumen etablieren wir den CO2-Footprint als ein Kriterium. Und selbstverständlich arbeiten wir dabei auch in Zukunft partnerschaftlich mit unseren Zulieferern zusammen. Für die Produktion unserer Batteriezellen verwenden unsere Lieferanten nur noch Grünstrom. Das haben wir vertraglich vereinbart. Allein diese Maßnahme spart in den nächsten 10 Jahren rund 10 Millionen Tonnen CO2. Den Einsatz von Grünstrom weiten wir sukzessive auf unsere Komponenten und Rohstofflieferanten über die gesamte Lieferkette aus. Den nachhaltigen Dreiklang aus Nutzungsphase, eigener Produktion und Lieferkette ergänzen wir um eine weitere wichtige Facette, denn wie gehen wir grundsätzlich mit Ressourcen und wertvollen Rohstoffen um? Natürliche Ressourcen sind endlich, umso sparsamer müssen wir damit umgehen. Und wenn wir sie nutzen, dann sollten sie mehrfach eingesetzt und wiederverwendet werden. Dazu müssen wir die zugrunde liegenden Ressourcenströme neu ausrichten und Wertstoffkreisläufe weiter schließen. So können Rohstoffe deutlich effizienter eingesetzt werden. Recycling bekommt dabei eine völlig neue Relevanz. Was tun wir konkret bei BMW? Dazu vier Beispiele. Erstens, schon heute sind unsere Fahrzeuge zu 95% recyclingfähig. Wir wollen den Anteil von Sekundärmaterial in unseren Fahrzeugen bis 2030 deutlich erhöhen. Gegenüber Primärmaterial sind die CO2-Emissionen hier viel niedriger, bei Aluminium etwa um den Faktor 4 bis 6. Zweitens, bei Hochvoltspeichern wollen wir die Recyclingquote auf bis zu 96% erhöhen, inklusive Graphit und die Elektrolyte. Drittens, alle gebrauchten BMW-Hochvoltspeicher weltweit nehmen wir schon heute zurück, auch ohne gesetzliche Verpflichtung. Ausgetrennte i3-Batterien sammeln wir im Werk Leipzig in einer Speicherfarm. Dort finden Sie eine zweite Verwendung, indem Sie überschüssigen Windstrom puffern und ans Netz wieder abgeben. Und viertens, um weltweit Warenströme nachzuverfolgen und verifizieren zu können, pilotieren wir digitale Werkzeuge bis hin zur Blockchain-Technologie. Ziel ist es hierbei vor allem, kritische Rohstoffe von der Mine bis zur Schmelze vollständig zurückzuverfolgen. Sie sehen, mit der Neuausrichtung der BMW Group entwickeln wir unser Geschäftsmodell konsequent in Richtung Kreislaufwirtschaft. Wir wollen das gesamte Potenzial der CO2-Einsparung von E-Mobilität erschließen, um unsere Fahrzeuge und die gesamte Lieferkette zur nachhaltigsten in unserer Industrie zu machen. Meine Damen und Herren, das Automobil hat das Potenzial, rundum nachhaltig zu werden. Das ist ein langer und auch ein harter Weg, aber wir glauben, er lohnt sich. Mit unserer gesamthaften Herangehensweise sind wir auf Kurs, das 2-Grad-Ziel zur Begrenzung der CO2-Emissionen in der Welt deutlich zu unterschreiten. In den letzten Monaten haben wir einmal mehr bewiesen. Auch in schwierigen Zeiten denken wir voraus. In eine Zukunft, in der individuelle Mobilität ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft ist und bleibt. Dafür investieren wir weiterhin gezielt in relevante Zukunftsfelder und Technologien. 30 Milliarden Euro fließen bis 2025 in Forschung und Entwicklung. Die BMW Group verfügt derzeit über eine hohe Liquidität und einen guten Zugang zu den Kapitalmärkten. Und gleichzeitig managen wir unsere Kosten höchst stringent. So übernehmen wir auch unter den Bedingungen einer anhaltenden Corona-Pandemie gesamthaft Verantwortung und sind für alle Stakeholder ein verlässlicher Partner. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Zipse. Nun unser Finanzvorstand Nicola Peter. Herr Peter, bitte.
Meine Damen und Herren, guten Morgen auch von meiner Seite. Im zweiten Quartal hat sich die Corona-Pandemie wie erwartet auf unser Geschäft ausgewirkt. Dank konsequenter Maßnahmen zur Liquiditätssicherung, hoher Kostendisziplin und der Wahrnehmung von Chancen, zum Beispiel in China und Korea, konnten wir die Auswirkungen der Pandemie auf die BMW Group begrenzen. Dabei hat sich insbesondere unsere Flexibilität in allen Unternehmensbereichen ausgezahlt. Das ermöglicht uns weiterhin eine nachfrageorientierte Steuerung. Wie angekündigt, haben wir im zweiten Quartal Bestände deutlich abgebaut, um den Free Cashflow zu stützen. Nach der schrittweisen Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen hat sich das Geschäft nach dem fast vollständigen Lockdown inzwischen wie erwartet teilweise stabilisiert. Wie nachhaltig diese Erholung ist, wird von der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens, der Reaktion der Politik darauf und den resultierenden wirtschaftlichen Konsequenzen abhängen. Die Entwicklung in den Märkten ist weltweit sehr unterschiedlich. In China verläuft die Marktentwicklung positiver als erwartet, gleiches gilt für Korea. Auch in Deutschland ist inzwischen eine leichte Erholung spürbar. Wie geplant sind wir somit auf Kurs, unsere Jahresziele zu erreichen. Vor diesem Hintergrund blicken wir vorsichtig optimistisch auf das zweite Halbjahr. Wir werden jedoch die Entwicklung genau beobachten, um bei Bedarf schnell und flexibel auf die noch immer sehr volatile Lage reagieren zu können. Eine erneute Verschärfung der Lage sowie eine mögliche zweite Infektionswelle und damit verbundene Eindämmungsmaßnahmen sind in unserem Ausblick weiterhin nicht enthalten. Meine Damen und Herren, beginnen wir mit den Finanzkennzahlen im Konzern. Nachdem wir im Januar mit einem starken Produkt- und Marktmomentum ins Jahr gestartet waren, hatte sich im ersten Quartal die Entwicklung in China ergebnisbelastend ausgewirkt. Im zweiten Quartal zog das Geschäft dort wieder deutlich an, jedoch hat die globale Ausbreitung der Pandemie weitreichende Verkaufsbeschränkungen in nahezu allen anderen Absatzmärkten zur Folge. Der Umsatz ist daher im ersten Halbjahr auf 43,23 Milliarden Euro gesunken. Dank konsequenter und zügiger Gegenmaßnahmen hat das Konzernergebnis vor Steuern im ersten Halbjahr trotz des herausfordernden Umfelds knapp 500 Millionen Euro erreicht. Im Quartal beläuft es sich aufgrund des rund zweimonatigen Verkaufsstopps in wichtigen Absatzmärkten auf minus 300 Millionen Euro. Die EBT-Marge im Konzern liegt im ersten Halbjahr bei plus 1,2% und im zweiten Quartal bei minus 1,5%. Der wesentliche Einflussfaktor war wie angesprochen die vorübergehende Schließung von Handelsbetrieben und die damit verbundenen Einbußen im Fahrzeug- und After-Sales-Geschäft. Auch bei den Restwert- und Kreditrisiken wurden aufgrund der aktuellen Volatilität Vorsorgen vorgenommen. Dazu kommen die unvermindert erhöhten Aufwendungen für unsere erfolgreiche Elektrooffensive. Positiv haben sich dagegen insbesondere der gute Produktmix sowie eine verbesserte Preisdurchsetzung aufgrund unserer jungen Modellpalette ausgewirkt. Zudem konnten die Personal- sowie Kommunikations- und Marketingkosten situationsbedingt gesenkt werden. Einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung dieser Ausnahmesituation leistete unser Performance-Programm. Hier wurden bereits seit mehr als 3 Jahren wichtige Voraussetzungen geschaffen, die uns nun zugutekommen. Mit dem Performance-Programm verschaffen wir uns Freiräume, um auch in herausfordernden Zeiten weiter konsequent in die Zukunft investieren zu können. Dabei fokussieren wir uns klar auf die für uns wesentlichen Themen: emissionsfreie Antriebe, nachhaltige Mobilität und autonomes Fahren. Entsprechend konzentrieren wir uns insbesondere auf die Markteinführung vollelektrischer Modelle wie den iX3 in 2020 sowie den i4 und den BMW iNEXT in 2021. Daneben führen wir aktuell neue Plug-in-Hybrid-Modelle wie den 3er und den 5er Touring ein. Auch für die nächste Generation unserer E-Baukästen tätigen wir weiterhin Vorleistungen. Die F&E-Quote im Konzern liegt im ersten Halbjahr bei 6,6%. Der leichte Anstieg der Quote im Vergleich zum Vorjahr ist auf den Corona-bedingten gesunkenen Umsatz zurückzuführen. Unsere Investitionstätigkeit haben wir vor dem Hintergrund der aktuellen Lage angepasst, priorisiert und klar fokussiert. Zukunftsthemen werden weiterhin konsequent vorangetrieben, um Wettbewerbsvorteile zu nutzen und auszubauen. Die Investitionen belaufen sich im ersten Halbjahr auf rund 1,48 Milliarden Euro. Entsprechend ist die Investitionsquote auf 3,4% zurückgegangen. Im Gesamtjahr werden die Investitionen in Sachanlagen unter 4 Milliarden Euro liegen. Das Finanzergebnis hat im zweiten Quartal auf 366 Millionen Euro zugelegt. Wesentlicher Treiber war die starke Entwicklung unseres chinesischen Joint Ventures BBA, sowohl auf der Volumen- als auch auf der Preisseite. Positiv wirkte sich auch der Verkauf von Anteilen an HERE, an die Mitsubishi Corporation und NTT aus. Per Juni beträgt das Finanzergebnis minus 211 Millionen Euro. Insbesondere der positive Aufwertungseffekt aus der Bündelung der Mobilitätsdienstleistungen mit Daimler aus dem ersten Quartal 2019 wirkte sich im Vorjahresvergleich negativ aus. Positive Effekte aus der Marktbewertung von Wertpapieren konnten die negativen Effekte insbesondere aus dem Zinsrückgang in den USA aus dem ersten Quartal nicht vollständig kompensieren. Noch ein Wort zu den Konsolidierungen. Sie sind mit plus 1,3 Milliarden Euro im ersten Halbjahr deutlich höher ausgefallen als im Vorjahreszeitraum. Zum Hintergrund. In den Konsolidierungen werden die im Segment Automobile erzielten Gewinne für Leasingfahrzeuge zum Verkaufszeitpunkt zurückgenommen und anteilig über die Laufzeit des Leasingvertrages aufgeteilt. Infolge des geringeren Leasing-Neugeschäfts ergibt sich ein positiver Effekt im Segment Konsolidierung. Die Margenrealisierung aus den Vorjahren übersteigt die Margeneliminierung des geringeren Neugeschäfts aus 2020. Meine Damen und Herren, kommen wir nun zu den einzelnen Segmenten. Im Segment Automobile ist der Fahrzeugabsatz im ersten Halbjahr insgesamt um 23% auf knapp 963.000 Auslieferungen gesunken. Eine erfreuliche Entwicklung sehen wir in China, wo unser Absatz im zweiten Quartal bereits wieder über dem des Vorjahres lag. Im Juni und Juli ist auch weltweit wieder eine erste Erholung zu beobachten. Vor dem Hintergrund der eingeschränkten Verkaufssituation im Berichtszeitraum liegt der Umsatz im Segment Automobile bei 32,87 Milliarden Euro. Im zweiten Quartal erreichte er 14,88 Milliarden Euro. Damit ist der Umsatz im Vergleich zum Absatz dank des guten Modellmixes und gestiegener Preisdurchsetzung nur unterproportional gesunken. Das operative Ergebnis lag per Juni entsprechend, wie erwartet, bei minus 1,33 Milliarden Euro und im zweiten Quartal bei minus 1,55 Milliarden Euro. Hier spiegeln sich im Wesentlichen die Volumenverluste infolge der vorübergehenden Schließung vieler Handelsbetriebe, insbesondere zwischen März und Mai, wieder. Zudem haben sich Vorsorgen für Restwertrisiken in Höhe eines mittleren dreistelligen Millionenbetrages ergebnisbelastend ausgewirkt. Positive Effekte aus der Senkung von Personal- und Marketingkosten sowie aus den bereits laufenden Effizienzprogrammen haben stabilisierend auf das Ergebnis gewirkt. Trotz einer operativen Marge von minus 4,0% im ersten Halbjahr sind wir damit, wie geplant, auf Kurs für unsere Jahresguidance von 0-3%. Im Finanzergebnis haben sich im Vorjahresvergleich im zweiten Quartal im Wesentlichen zwei Effekte ausgewirkt. Zum einen hat sich der Ergebnisbeitrag von BBA mit einem Plus von 176 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich positiv ausgewirkt. Zum anderen hat der Verkauf von Anteilen am Kartendienst hier an Mitsubishi und NTT zu einem positiven Bewertungseffekt geführt. Meine Damen und Herren, kommen wir noch zum Free Cashflow im Segment. Er beträgt im zweiten Quartal rund minus 0,3 Milliarden Euro, im Wesentlichen beeinflusst durch den Rückgang beim Vorsteuerergebnis. Durch eine konsequente Steuerung des Working Capital und insbesondere eine deutliche Reduzierung unserer Bestände konnte der Free Cashflow im zweiten Quartal gestützt werden. Für das dritte und vierte Quartal erwarten wir wieder positive Werte und eine weitere kontinuierliche Verbesserung. Wir haben dazu bereits wirksame Maßnahmen ergriffen. In den kommenden Monaten werden wir alle Stellhebel in Bewegung setzen, um trotz aller Herausforderungen beim Free Cashflow im Gesamtjahr eine schwarze Null zu erreichen. Ein möglicher Zahlungsabfluss im Zusammenhang mit den Kartellvorwürfen der EU-Kommission ist in dieser Einschätzung nicht enthalten. Insgesamt sind wir aus Liquiditätssicht weiterhin sehr gut aufgestellt. Zum 30. Juni haben wir unsere Konzernliquidität auf 21,7 Milliarden Euro erhöht. Damit verfügen wir über ausreichende Liquiditätsreserven, um auch bei einer weiteren Verschärfung der Lage jederzeit flexibel und handlungsfähig zu bleiben. Sollte sich die Lage weiter stabilisieren, wird die Konzernliquidität bis zum Jahresende wieder auf das Vorkrisenniveau zurückgeführt. Im Wettbewerbsvergleich profitieren wir dank unserer guten Bonität auch in diesen hochvolatilen Zeiten von attraktiven Refinanzierungskonditionen und genießen weiterhin das Vertrauen der Kapitalmärkte. Meine Damen und Herren, kommen wir zum Segment Finanzdienstleistungen, das im zweiten Quartal ebenfalls durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie belastet war. Im Finanzierungs- und Leasinggeschäft mit Endkunden wurden im ersten Halbjahr rund 804.000 Neuverträge abgeschlossen. Das sind 17,2% weniger als im Vorjahr. Der Vertragsbestand mit Endkunden lag mit 5,5 Millionen Verträgen auf dem Niveau des Jahresanfangs. Infolge des pandemiebedingten Nachfrageeinbruchs sowie erhöhten Aufwendungen für die Risikovorsorge infolge der weltweiten Eintrübung der wirtschaftlichen Lage im zweiten Quartal ist das Segmentergebnis vor Steuern im ersten Halbjahr wie erwartet deutlich rückläufig und liegt bei 581 Millionen Euro. Wir überprüfen kontinuierlich und regelmäßig die Entwicklung aller wesentlichen Geschäftsrisiken. Nach heutiger Einschätzung sind wir sowohl bei Restwert als auch bei Kreditrisiken angemessen abgesichert. Nun noch zum Segment Motorräder. Auch hier sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie spürbar. Im zweiten Quartal war nach der schrittweisen Öffnung einiger Märkte in Europa saisonal bedingt ein leichter Aufholeffekt zu beobachten. So wurden im ersten Halbjahr trotz der zeitweisen Händlerschließungen insgesamt rund 77.000 Motorräder ausgeliefert. Das operative Ergebnis lag bei 65 Millionen Euro, die EBIT-Marge beträgt 6,0%. Meine Damen und Herren, nun zu unserer Jahresprognose. Wir gehen in unseren Prognosen weiterhin davon aus, dass sich das wirtschaftliche Umfeld im Laufe des dritten Quartals leicht stabilisiert. Mögliche Auswirkungen wieder ansteigender Infektionszahlen und der damit verbundenen Eindämmungsmaßnahmen sind in unserem Ausblick weiterhin nicht enthalten. Das gilt ebenso für Produktionsausfallrisiken aufgrund etwaiger lokaler Corona-Ausbrüche nahe Werksstandorten sowie weitere lokale Lockdown-Maßnahmen. Auch eine mögliche konjunkturelle Eintrübung in China infolge einer Rezession in anderen Weltregionen ist hier weiterhin nicht berücksichtigt. Angebotsverwerfungen aufgrund noch stärkerer Wettbewerbsintensität stellen weiterhin ein Risiko für unsere Guidance dar. Die Automobilmärkte erholen sich nur langsam. Im Premium-Segment erwarten wir trotz der aktuellen Erholungstendenzen für das Gesamtjahr einen deutlichen Rückgang des Absatzes von knapp 20%. Für die BMW Group gehen wir daher weiterhin davon aus, dass der weltweite Absatz 2020 deutlich unter Vorjahr liegen wird. Im Segment Automobile rechnen wir weiterhin mit einer EBIT-Marge zwischen 0 und 3%. Die Auslieferungen im Segment Motorräder sollten im Prognosezeitraum deutlich zurückgehen. Die EBIT-Marge wird unserer Einschätzung nach zwischen 3 und 5% liegen. Bei Financial Services erwarten wir für den Return on Equity einen moderaten Rückgang, im Wesentlichen aufgrund gestiegener Risikovorsorge sowie eines geringeren Neugeschäftes. Das Konzernergebnis vor Steuern wird unverändert deutlich unter dem Vorjahresniveau erwartet. Meine Damen und Herren, wir blicken vorsichtig optimistisch auf das zweite Halbjahr. Im Hinblick auf die Liquiditätssituation sind wir dank unserer Bonität und unserer Sofortmaßnahmen sehr gut aufgestellt. Wir verfügen über einen guten Zugang zu den Kapitalmärkten und sichern so unsere jederzeitige unternehmerische Handlungsfähigkeit. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Absicherung des Ergebnisses und der weiteren Verbesserung des Free Cashflows. In den kommenden Monaten werden wir alle Stellhebel in Bewegung setzen, um trotz aller Herausforderungen beim Free Cashflow im Gesamtjahr eine schwarze Null zu erreichen. Wie gesagt, ein möglicher Zahlungsabfluss im Zusammenhang mit den Kartellvorwürfen der EU-Kommission ist in dieser Einschätzung nicht enthalten. Dazu haben wir zahlreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht, die im zweiten Quartal zum Teil bereits Wirkung gezeigt haben. Dazu zählt unter anderem die noch konsequentere Steuerung der Fahrzeugbestände. Durch die Intensivierung unseres Performance-Programms werden wir im zweiten Halbjahr weitere Effizienzgewinne sehen. Absolute Kostendisziplin und die konsequente Nutzung von Chancen stehen im zweiten Halbjahr weiterhin in allen Unternehmensbereichen klar im Fokus und schaffen die Voraussetzung dafür, dass wir unsere Jahresziele wie geplant erreichen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Peter. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun zu Ihren Fragen. Ich möchte nun die Kollegen bitten, die technischen Hinweise für die Konferenz zu geben.
Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Telefontasten 0 und 1. Sie werden dann der Reihe nach die Möglichkeit erhalten, Ihre Frage zu stellen. Sollten Sie heute über den Telefonhörer zuhören, möchte ich Sie bitten, Ihre Fragen über den Telefonhörer zu stellen. Vielen Dank und einen Moment für die erste Frage, bitte. Die erste Frage ist von Oliver Sachgau, Bloomberg News. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Guten Morgen. Ich habe nur eine Frage für Sie heute Morgen. Ich glaube, die ist nicht an Herrn Peter, aber die Frage ist, Sie haben, also Ihr Net Cash Buffer ist in der ersten Jahreshälfte schon bei ungefähr ein Drittel gesunken und das trotz nur einem kleinen Cash Burn im zweiten Quartal. Die Frage ist, wenn sich die zweite Jahreshälfte nicht so erholt wie erwartet, was bedeutet das für Ihre Net-Cash-Position und haben Sie da auch Möglichkeiten, andere Maßnahmen zu ergreifen, falls es doch schlimmer als erwartet auskommt? Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Sachgau. Herr Peter, bitte.
Herr Sachgau, Sie haben ja unsere Position zum Ende des ersten Halbjahres gesehen. Klare Zielrichtung ist, das hatte ich gesagt, dass wir mit den Maßnahmen, die wir für das zweite Halbjahr uns vorgenommen haben, im Free Cashflow eine schwarze Null erreichen. Und dazu wird insbesondere nach unseren Annahmen die Verbesserung des operativen Ergebnisses im Segment Automobile beitragen.
Vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage ist von Markus Clausen, Dow Jones. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank. Meine erste Frage zielt auf das Sparprogramm ab. Sie haben gesagt, Herr Zipse, dass Sie da nachgeschärft haben. Meine Frage wäre, reicht das aus? Aktuell viele Analysten oder zumindest einige monieren, dass BMW da eigentlich noch mehr nachlegen müsste, auch mit Blick auf die Konkurrenz. Zweite Frage, E-Modelle. Bis 2023 planen Sie 25 neue E-Modelle. Wie sieht es denn in der Zeit danach aus? Müssen Sie dann nicht auch Ihre Pläne eigentlich nochmal, müssen Sie da nachlegen, um dem Trend gerecht zu werden, der sich in den letzten Monaten zunehmend herauskristallisiert, dass die Nachfrage doch deutlich nach oben geht? Und meine letzte Frage daran anknüpfend, Plattform, die Diskussion reicht da nicht ab. Forderungen nach einer reinen Elektroplattform, die BMW auch einführen sollte, wie die Konkurrenz. Gibt es da bei Ihnen gar keine Überlegungen in die Richtung? Danke.
Gut, vielen Dank, Herr Clausen. Ich würde mal so sagen, wir beginnen zum Thema Sparprogramm und einer eventuellen Nachschärfung mit Herrn Peter und danach kommt Herr Zipse. Herr Peter, bitte.
Herr Clausen, uns geht es nicht um Ankündigungen, uns geht es um wirksame Maßnahmen in unserem Programm und da sind wir sehr gut unterwegs. Sie haben gesehen, wenn Sie beispielsweise das Thema Invest in Sachanlagen sehen, da haben wir zwischen 2019 und dem, was wir Ihnen als Ausblick für 2020 unter 4 Milliarden gegeben haben. Eine signifikante Reduktion, die sich dann auch in zukünftigen Jahren in den Abschreibungen logischerweise zeigen wird. Auch wenn Sie das Thema Personalmaßnahmen sehen, haben wir uns eine sehr klare Vorgabe gegeben, was wir bis Ende 2021 erreichen wollen, unter 120.000 Mitarbeitern. Das ist also eine Reduktion von rund 6.000 gegenüber dem Stand Ende 19. Und da sind wir gut unterwegs mit unseren Programmen. Und wir haben im Rahmen von unserem Performance-Programm auch weitere Maßnahmen aufgesetzt, die logischerweise zum einen auf die Fahrzeugprojekte fokussieren, aber auch auf Themen, wie kann IT noch effizienter genutzt werden und wie können beispielsweise Flächen, die wir zur Verfügung haben im Unternehmen, noch besser, noch optimaler genutzt werden. Also das sind ein paar Beispiele, die ich Ihnen da gerne geben wollte.
Vielen Dank, Herr Peter. Wir kommen zum zweiten Teil. Da war die Frage nochmal E-Mobilität, weitere Modelle nach 2023 und eine eventuelle E-Architektur. Herr Zipse, bitte.
Ja, Herr Clausen, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Frage. Zunächst mal etwas Grundsätzliches. Sie haben auf andere in Anführungsstrichen hingewiesen haben. Wenn alle das Gleiche tun, was differenziert dann noch die einzelnen Hersteller voneinander? Und da ist seit Jahren, gehen wir einen eigenen Weg, den wir als sehr erfolgreich empfinden übrigens. Schauen Sie sich nur die aktuellen Beantragungen für Umweltprämien an. Da ist BMW weit vorn. Und das schaffen Sie ja nicht, indem Sie sich kurzfristig was überlegen, sondern dass Sie vor Jahren schon gesagt haben, das ist unser Weg. Unser Weg geht momentan dahin, dass bis in die Mitte dieses Jahrzehnts, und das ist ja nicht mehr lange weg, wir sind ja schon dreiviertel oder fast 60% des Jahres 2020 schon wieder durch, dass unser Weg in die nächsten Jahre genau der ist, den wir Ihnen beschrieben haben und wir glauben, dass er sehr erfolgreich sein wird. Die Fahrzeuge, die nächstes Jahr auf den Markt kommen, werden sehr hohe Reichweiten haben, sie werden herausragende Produkte sein, die basieren auf einem Power-of-Choice-Ansatz und Sie werden merken, Sie haben eine herausragende Produktsubstanz. Insofern bestätigen wir diesen Weg. Dass wir noch mehr machen, wir haben heute verfügbar zwei Fahrzeuge, das ist der i3 und der e-Mini. Wir werden diese Anzahl versechsfachen innerhalb der nächsten 2,5 Jahre. Wir werden 12 Fahrzeuge auf dem Markt haben bis Ende 2023. Da noch etwas draufzulegen, halten wir weder für sinnvoll noch für ratsam. Denn zusätzlich haben wir auch 13 Plug-in-Hybride, die übrigens sehr erfolgreich sind im Markt, im Angebot. Also da noch mehr Fahrzeuge zu machen, da stellt sich die Frage der Sinnhaftigkeit, denn wir gehen ja davon aus, dass wir bis 2030 etwa die Hälfte aller Fahrzeuge dann elektrifiziert haben werden. Und wenn es schneller geht, werden wir das schneller tun. Also wir sind uns mit unserer Flexibilität da gut aufgelegt. Zu Ihrer Frage nach einer Plattform. Plattformen, die zaubert, die haben wir nicht aus dem Hut irgendwie, sondern die kommen alle Jahrzehnte vorbei, wenn die alten nämlich auslaufen. Ich glaube, für die nächsten Jahre sind wir sehr gut beraten und sehr gut aufgestellt, die vorhandenen Entscheidungen, die in den letzten Jahren entstanden sind, jetzt auch in den Markt zu bringen. Natürlich gibt es dann Überlegungen nach dieser Plattform, also ich rede jetzt mal von der Zeit ab 2026, 2027, wird es eine neue Generation auch bei BMW geben und die wird natürlich sich noch stärker nach Elektromobilität ausrichten, aber das ist nicht der einzige Treiber, sondern sie wird auch auf die Systemarchitektur, ich nenne das bewusst mal so, das ist nicht nur elektrisch, sondern das ist eben auch digitalisiert, vernetzt, plattformbasiert, da wird sie einen nächsten Technologiesprung machen und auch darüber machen wir uns sehr intensive Gedanken, wie das aussehen wird und Sie dürfen von BMW erwarten, dass wir mit dem Ansatz, der dann gewählt wird, uns erneut an die Spitze der Industrie setzen werden.
Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage ist von Franz Hubig, Handelsblatt. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, schönen guten Morgen, Hubig hier, Handelsblatt. Zwei, drei Fragen meinerseits. Einerseits, Herr Zipse, diesen Push bei Elektromobilität, den Sie insbesondere jetzt auch im Juli verspürt haben von über 50%, können Sie da noch mal ein bisschen stärker ausführen, woran das aus Ihrer Sicht liegt? Sind das jetzt Ihre starken Produkte oder ist das tatsächlich jetzt Prämie, Mehrwertsteuersenkung etc.? Das andere, was mich interessiert hätte, ist im ersten Halbjahr im Vergleich zu 2019 ist der Anteil von China an ihrer Absatzstruktur von 29% auf 34% gestiegen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass der chinesische Markt sich weiterhin schneller erholt als alle restlichen Märkte, ist es mittel- bis langfristig ein Problem, dass sie da immer abhängiger werden von dem chinesischen Markt. Und das Dritte, was mich interessiert hätte, ist, ob Sie aktiv Lieferanten stützen müssen in der Corona-Krise und mussten oder müssen und ob Sie da noch Sorgen, Probleme sehen. Dankeschön.
Gut, dann fangen wir mit der E-Mobilität an, Herr Zipse, und danach Herr Peter.
Ja. Herr Rubik, wir reden hier nicht von einem Push, sondern von einem Pull. Die Märkte ziehen, also wir sind sehr gut ausgelastet, die Auftragseingänge für unsere elektrifizierten Modelle, das sowohl Plug-in-Hybrid als auch für die elektrifizierten Modelle, ist sehr, sehr hoch. Das freut uns natürlich und hat zwei Gründe. Der Hauptgrund ist sicherlich, das sind sehr attraktive Fahrzeuge, die Kundenbegehrlichkeit erzeugen. Und das haben wir immer gesagt, dass ab 2020 im Grunde ein Rollout von diesen Fahrzeugen kommt, die nicht nur von dem Produkt begehrlich sind auch, sondern auch von ihren Verbräuchen. Und deswegen werden wir auch die CO2-Zielsetzung erreichen. Helfen tut natürlich dann, unterstützend sind in Deutschland, aber auch über Europa hinweg Förderprogramme, die aufgrund der Corona-Pandemie entstanden sind, die helfen hier natürlich enorm. Aber 50%, wie gesagt, das machen sie nicht gegen den Markt, sondern wir spüren sehr erfreulich einen starken Pull nach diesen Fahrzeugen.
Vielen Dank. Dann der zweite Teil der Frage war der Anteil Chinas im ersten Halbjahr und die mögliche Lieferantenstützung wegen Corona. Herr Peter, bitte.
Herr Hubig, ich fange mal mit Ihrer dritten Frage an, Lieferantenstützung wegen Corona. Das ist ein Thema, das wir logischerweise ganz, ganz eng gemonitort haben, nicht nur für unsere Werkstandorte in Europa, sondern selbstverständlich auch USA, Mexiko China. Und wir haben bis jetzt, und das zeigt, dass die staatlichen Programme nicht nur in Deutschland, sondern auch in den anderen Ländern gut funktioniert haben. Wir haben hier bis jetzt keine besonderen Maßnahmen ergreifen müssen. Die eine oder andere Zahlung haben wir vorgezogen. Das sind aber wirklich Kleinigkeiten. Also das hat gut funktioniert. Anteil China, ich glaube, da muss man etwas weiter ausholen. Wir sind, denke ich, der Hersteller, der weltweit am besten aufgestellt ist. Wir sind präsent in allen drei großen Geo-Regionen, erfolgreich präsent in Europa, in den Vereinigten Staaten, Nordamerika und in Asien. Der Anteil von China ist logischerweise im ersten Halbjahr gestiegen, etwas gestiegen. Warum ist er gestiegen? Weil China im zweiten Quartal, das hatten wir ja gesagt, schon aus dem die Effekte wieder aufholen konnte, die insbesondere im Februar, März entstanden waren, während das erst zu Ende des zweiten Quartals in Europa und USA begonnen hat. Wir gehen davon aus, dass der Anteil von China sich im Jahresverlauf wieder etwas reduzieren wird. Warum? Weil die Erholungstendenzen gegenüber dem schwachen ersten Halbjahr, insbesondere schwachen zweiten Quartal, auch in Europa und den Vereinigten Staaten in unserer Annahme anhalten werden.
Gut, vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage ist von David McHugh, Associated Press. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, guten Morgen. Die Pandemie ist in den USA noch nicht unter Kontrolle. Wie sehen Sie denn folglich die Entwicklung der US-Marktes im zweiten Halbjahr im Vergleich mit China und Europa?
Ja, genau. Vielen Dank, David. Herr Zipse,
ja,
bitte.
Ja. Natürlich ist die Entwicklung jetzt auf der Bevölkerungsseite und der gesundheitlichen Seite äußerst besorgniserregend. Das beobachten wir sehr, sehr genau und machen uns da auch wirklich ernsthafte Sorgen. Auf der anderen Seite ist die Produktionsstabilität außerordentlich stabil. Wir haben momentan eine stabile Lieferbeziehung aus den Lieferanten, die sich in Mexiko befinden, aber auch die sich in den USA befinden. Wir sehen dort keine Lockdowns und auch unser größtes Werk in Spartanburg läuft on full steam, wenn ich das mal so sagen darf, und wir kriegen dort genug Autos raus. Also fast eine bipolare Situation. Die Lage im Land auf der gesundheitlichen Seite führt aus jetziger Sicht nicht dazu, dass wir die Lieferketten unterbrechen. Die Märkte sind schwächer als im Vorjahr natürlich, das sehen wir schon, obwohl alle Händlerbetriebe wieder geöffnet sind. Also wir fahren hier, ich muss wirklich sagen, auf Sicht, wir müssen auch weiterhin mit lokalen Lockdowns rechnen. Aber bisher können wir sagen, der Markt entwickelt sich den Umständen entsprechend relativ gut und die Lieferbeziehung, das ist fast das Wichtigste, weil in USA, von USA aus beliefern wir ja die ganze Welt, zeigt außerordentliche Robustheit. Ja, das wäre ganz grob die Analyse der Lage.
Vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage ist von Stefan Kroneck, Börsenzeitung. Ihre Leitung ist jetzt geöffnet.
Ja, guten Tag allerseits. Ich habe zwei Fragen. Erstmal zur historischen Einordnung des Quartalsverlustes. Es ist der höchste Quartalsverlust in der Kernsparte, in der Unternehmensgeschichte von BMW. Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage schließt sich da an hinsichtlich des Personalabbaus, Restrukturierung und so weiter und so fort. Herr Peter, planen Sie denn da Rückstellungen zu bilden, jetzt im laufenden dritten Quartal oder im vierten Quartal, bezüglich der Thematik Abfindung und Sonstiges? Danke sehr.
Vielen Dank, Herr Kronig. Herr Peter, bitte.
Also zunächst mal Einordnung. Quartalsberichte gibt es ja jetzt, BMW ist über 100 Jahre alt. Quartalsberichte gibt es erst seit einer relativ kurzen Zeit gemessen an den 100 Jahren. In dieser relativ kurzen Zeit ist es der höchste Quartalsverlust. Ich glaube, es ist aber nicht überraschend, Herr Kronig, wenn man einfach mal einordnet, was weltweit in den Märkten passiert ist, insbesondere im zweiten Quartal in den wichtigen Absatzmärkten Europa und USA, denn Sie wissen ja, dass die Erholung in China bei uns nur zum Teil, Sie haben nach dem Automobilsegment sich im Autosegment widerspiegelt, da ist auch eben bei uns ein Teil im Finanzergebnis drin und das hat sich ja sehr, sehr gut aufgrund der guten Performance von BBA entwickelt. Planen wir Rückstellungen für Abfindung. Ja, wir haben ein Programm, das am Laufen ist, das gut funktioniert. Die Vereinbarungen, die bis jetzt mit Mitarbeitern getroffen sind, da liegen wir wirklich gut auf Kurs, die werden nicht zu Rückstellungen führen. Warum? Weil sie noch in diesem Jahr abgewickelt werden. Das, was eher im vierten Quartal vereinbart wird, das wird dann zu Rückstellungen führen.
Mhm. Danke.
Gut. Wir sind aber, Herr Kronig, vielleicht noch mal ganz kurz, wir sind aber in unserem Ausblick von 0 bis 3% EBIT-Marge natürlich mit enthalten.
Jo. Gut, danke.
Danke, Herr Kronig. Nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage ist von Christian Hetzner, Automotive Europe. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, guten Morgen in die Runde. Vielen Dank, dass ich hier eine Frage stellen darf. Ich hätte zwei Fragen. Erstmals zum Thema YourNow. Sie sprechen mit Investoren. Können Sie vielleicht sagen, was Ihre Pläne sind? Wollen Sie zumindest eine Sperrminorität beibehalten? Und können Sie vielleicht sagen, was insgesamt aus den 500 Millionen Pi mal Daumen, was man investiert hatte in YourNow zusammen, also allein, aber zusammen mit Daimler, seit der Gründung der Joint Venture, wie viel von diesen knapp rund 500 Millionen bereits abgeschrieben ist und was vielleicht die Bewertung der Anteile sind. Und dann eine Frage zum Thema Brexit, einfach ganz kurz, ob Sie uns ein Update geben können, mit welchen Kosten Sie im Moment rechnen, wenn alles so passiert, wie wir das grundsätzlich erwarten. Was hat das für Auswirkungen auf Ihr ganz übergreifendes Geschäft? Danke.
Also, gut, Herr Hetzner, sind Sie fertig? Ja, ne? War jetzt, ja.
Ja, danke.
Ja, Sie waren irgendwie weg. Okay, gut. Danke, Herr Hetzner. Herr Peter, bitte.
Also, ich fange mal an mit Brexit. Da muss man differenzieren, was sind die Kosten, die wir im laufenden Jahr haben, um uns vorzubereiten auf den Brexit. Das ist in einem überschaubaren, niedrigen, sehr niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Was anschließend an Effekten auf uns zukommt, das wird von den Vereinbarungen abhängen, die zwischen dem Vereinigten Königreich und den Ländern, in die wir insbesondere auch Produkte, die wir in England produzieren, dann exportieren, abhängen. Für uns ist wichtig, und da sind wir auch in engem Kontakt mit der englischen Regierung, ein globales Unternehmen wie BMW lebt auch von freiem Handel. Der freie Handel hat, denken wir, ganz wesentlich zur Wohlstandsentwicklung beigetragen. Und deswegen hoffen wir, dass da vernünftige Vereinbarungen rauskommen. Sperrminorität, also Sie scheinen mehr zu wissen als wir. Die YourNow-Gesellschaften, das wissen Sie ja, die haben wir zum Jahresende, zu Ende 2019, ein bisschen neu strukturiert. Wir haben aus den fünf Einheiten drei Einheiten gemacht. Sie wissen auch, dass wir die ReachNow am Auflösen sind. Das haben Sie wahrscheinlich auch im Bundesanzeiger gelesen, dass es da entsprechende Vereinbarungen schon gibt. Die anderen Gesellschaften, insbesondere ShareNow und FreeNow, sind sehr gut durch die Corona-Krise gekommen. Deswegen, wir stehen mit unserem Partner Daimler weiterhin zu dem Geschäftsmodell, zu der Partnerschaft. Und wir haben aber auch immer gemeinsam gesagt, ja, wir sind offen, wenn interessante weitere Investoren interessiert sind, da mitzumachen. Das ist ein Plattformgeschäft und das Plattformgeschäft lebt auch davon, es auf eine möglichst breite Basis zu setzen. Und deswegen überprüfen wir permanent Optionen. Das wird auch so weitergehen.
Gut, vielen Dank, Herr Peter. Wir haben noch Zeit für eine letzte Frage, bitte.
Die nächste Frage ist von Jörn Pols, Thomson Reuters. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, Jörn Pols hier. Dankeschön. Wenn ich mir erlauben darf, zwei Fragen zu stellen, die sich vielleicht auch kurz beantworten lassen. Einmal steht es unverändert so, ist unverändert so zu verstehen, dass im Gesamtjahr Sie ein Vorsteuerergebnis im positiven Bereich erwarten. Und meine zweite Frage, ist Dingolfing, das Werk, in irgendeiner Weise betroffen durch die Corona-Ausbrüche in Mamming und Umgebung? Dankeschön.
Gut, dann fangen wir mit Dingolfing an, Herr Zipse, und dann die letzte Antwort von Herrn Peter zum Vorsteuerergebnis in diesem Jahr, zu dem erwarteten Vorsteuerergebnis in diesem Jahr. Herr Zipse, bitte.
Herr Pols, die beiden Fragen lassen sich in der Tat kurz beantworten. Die Antwort auf die zweite Frage ist nein, wir sind davon nicht betroffen.
Und die Antwort auf die erste Frage ist ja. Wir erwarten ein Wir erwarten ein positives Ergebnis. Das Konzernergebnis, hatte ich gesagt, wird deutlich unter Vorjahr liegen, aber es wird unter den Voraussetzungen, die ich genannt habe, wird es positiv sein.
Also Sie sehen den Optimismus bei beiden, beim Vorstandsvorsitzenden und beim Finanzvorstand. Also das lässt hoffen für dieses Jahr, Herr Peter.
Herr Polz, wir sind ja sogar zum Halbjahr positiv. Wir sind ja zum Halbjahr sogar positiv. Also insofern, glaube ich, versteht sich das fast von selbst.
Damit war dieser Abschluss genial zum Halbjahr. Herr Polz, vielen Dank nochmal für Ihre Frage. Das war sehr gut. Ich wünsche Ihnen jetzt allen eine gesunde Zeit, einen schönen Sommer und wir hören uns dann im Herbst wieder. Dankeschön. Servus aus München. Tschüss.
Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Danke.